SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Ich bin Viktoria Merkulova. Wann haben Sie das letzte Mal etwas gemacht, das Sie vom Herzen wollten? Nur Sie, sonst niemand. Nono und Max, das sind beste Freunde. Die zwei haben ihren Herzenswunsch erfüllt. Sie sind mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Vor Corona natürlich. 15.000 Kilometer radeln. Das alles für einen guten Zweck, um Spenden zu sammeln. Darüber sprechen wir ausführlich hier. Und einer ist heute bei mir zu Gast, Nono Konopka. Hallo Nono.
Hallo, freut mich. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Freut mich auch. Mit dem Rad ans andere Ende der Welt, da könnte man meinen, ihr seid richtige Radprofis.
Könnte man meinen, ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also ich konnte vorher keinen Reifen wechseln und kann es tatsächlich auch immer noch nicht so gut.
Das heißt, ganz ohne Erfahrung, ohne Raderfahrung losgedüst.
Genau, also ich bin vorher noch nie mehr als 10 Kilometer Fahrrad gefahren, Max vielleicht mal so 20 oder so, aber es war tatsächlich so, dass wir sogar fürs Gegenteil bekannt sind, also dafür, dass wir Fahrradfahren nicht mögen, und wir haben dann auch nicht trainiert. Wir sind einmal, ich glaube so 20 Kilometer aus Berlin raus nach Brandenburg, einfach um die Sättel zu testen, um die gut, also ob die sozusagen zu uns passen. Und sind dann aber eigentlich einfach nur los, genau.
Das hat ja auch funktioniert. Warum war für dich von Anfang an klar, dass das Rad besser ist als ein Auto für so eine Reise?
Also, wenn man sich jetzt überlegt, ich würde nicht für jemanden spenden, der sich jetzt ins Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt nach Peking. Ich würde auch nicht oder würde wahrscheinlich unwahrscheinlicher für jemanden spenden, der sagt, er liebt Radreisen, er liebt Fahrradfahren und er fährt jetzt sozusagen auf die Reise seines Lebens und war immer sein größter Traum, eben genau diese Fahrradreise zu machen und sammelt nebenbei Spenden. Nein, ich glaube, und es hat sich auch gezeigt, dass Menschen eigentlich immer am liebsten einen supporten oder auch in dem Fall dann halt eben spenden, wenn man ein bisschen leidet. Und in dem Fall deshalb das Fahrradfahren, ja.
Darüber sprechen wir hier noch ausführlich. Nono Konopka ist mit seinem besten Freund um die Welt geradelt, um Spenden zu sammeln, damit eine Schule in Guatemala gebaut werden kann. Und diese Reise hat ihn dazu gebracht, auch sein Leben ein bisschen zu ändern. Nono, bis aufs Rad, was war denn der wichtigste Gegenstand, den ihr eingepackt habt?
Schwierige Frage. Wahrscheinlich der Schlafsack. Also ich glaube, ohne den Schlafsack würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und mit dir sprechen können. Weil wir hatten dann schon ziemlich kalte Temperaturen von Zeit zu Zeit und wir hatten einen ziemlich guten Schlafsack und ohne den, oder auch, muss man auch dazu sagen, also ohne einen Schlafsack, der also ein wärmerer dann vielleicht, wenn wir nicht das Glück gehabt hätten, einen so guten zu haben, dann wäre das Ganze nicht so gut verlaufen, glaube ich.
Also Schlafsack schon mal, und was ist mit dem Zelt?
Zelt auch, definitiv, aber ich glaube so im Endeffekt, ja, doch, also beides. Aber ich glaube sogar, wenn ich jetzt nach Prioritäten einsortieren müsste, dann hätte ich mich, glaube ich, eher für den Schlafsack entschieden.
Ihr wart ja ziemlich beladen, was hattet ihr sonst noch dabei?
Also wir sind ja insgesamt 9 Monate unterwegs gewesen. Wir sind durch 19 Länder gefahren, wir sind durch Wüsten gefahren, über hohe verschneite Berge, wir sind durch die verschiedensten Landschaften, die man sich überhaupt vorstellen kann, gefahren. Und dementsprechend haben wir eigentlich Klamotten auch für unterschiedliche Umgebungen gepackt. Also wir hatten dann jeder ein paar T-Shirts dabei, wir hatten eine richtig warme Jacke dabei, eine Regenjacke dabei, Camping- und Kochutensilien, dann Elektronik, also wir hatten eine Kamera dabei und einen Laptop und so, und sonst dann
ganz schön viel.
Ja, so ein paar Kleinigkeiten, die dann anfallen, aber mehr, also eigentlich Klamotten, Camping, Elektronik und Kochkram.
Ja. Ich frage mich gerade, was davon habt ihr nicht gebraucht, beziehungsweise vielleicht sogar weggeschmissen?
Eigentlich nur eine Sache, die haben wir tatsächlich weggeschmissen, aber relativ spät. Wir hatten eine Axt dabei.
Aha, eine Axt?
Ja, wir haben uns das sehr, sehr hilfreich vorgestellt, nützlich, aber im Endeffekt hat sie einfach nur super viel gewogen, ganz viel Platz weggenommen und war nie für irgendwas anderes da als für die Heringe also um die Heringe reinzuhauen vom Zelt.
Du hast ja schon erzählt, dass das wichtigste Ziel für euch war, es Spenden zu sammeln für eine Schule in Guatemala. Kannst du dieses Ziel nochmal genauer beschreiben? Ihr seid dann irgendwie in Berlin losgefahren, habt euch von euren Liebsten verabschiedet und welches Ziel hattet ihr in diesem Moment vor euren Augen?
Also, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus und kann ja ganz kurz auch beschreiben, woher dieses Ziel kam, weil das ist natürlich auch relevant. Es war jetzt nicht einfach nur ins Blinde gegriffen, irgendeine Schule in irgendeinem Land, sondern das Ganze kam daher, dass wir während des Studiums Auslandssemester gemacht haben. Wir hatten das Glück, in einer internationalen Uni studieren zu dürfen, wo man diese Privilegien dann genießen durfte. Und so war ich dann in Mexiko und habe unter anderem danach in meinen Semesterferien dann Freiwilligenarbeit in Guatemala eben gemacht und in den sehr ländlichen Regionen von Guatemala, in den Regionen, wo man eigentlich als Tourist nicht hingeht und da, wo eben auch dann ganz andere Umstände herrschen und auch Kinder ganz andere Schulbildung genießen und da eben nicht genießen. Und ich bin dann zurück nach Hause, war noch in meinem Studium und hatte halt diesen Gedanken, dass ich da gerne irgendwas machen würde. Ich konnte das aber noch nicht weiter definieren, noch nicht weiter runterbrechen. Und dann an dem letzten Semester, Max und ich haben in Amsterdam gewohnt, haben wir an einem Freitagabend nach unserem Arbeitstag im Praktikum, in unserem Bachelor-Praktikum, einen YouTube-Abend gemacht und haben einfach so zufällig, also auf zufälliger Wiedergabeliste irgendwelche Videos durchlaufen lassen. Und eins davon war dann ein Amerikaner, der mit dem Fahrrad von Oregon nach Patagonien gefahren ist. Und ich hatte mich vorher mit dem Buch von dem Gründer von Pencils of Promise auseinandergesetzt, hatte das gelesen, The Promise of a Pencil, das ist eine Hilfsorganisation, die sich eben für Bildung einsetzt und war super inspiriert davon und er beschreibt auch, dass Leute eben verrückte Dinge machen, um Spenden zu sammeln. Leute laufen Marathons, Leute besteigen Berge, Leute spenden sozusagen ihre Hochzeitsgeschenke, solche Dinge. Und es hat aber für mich nie, es hat mich inspiriert, aber es ist nie so zusammengekommen. Und dann in diesem Moment, wo dieses Video kam, völlig zufällig, hat es in meinem Kopf so ein bisschen Klick gemacht und all diese unterschiedlichen Strömungen. Also einmal, ach, ich kam da aus Guatemala, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ich würde da super gerne irgendwie was Gutes tun, irgendwie was sozusagen verändern. Mhm. Dann dieses Buch, was ich gelesen hatte, diesen Input, diese Info, dass Leute verrückte Dinge tun und dann eben dann dieses Video von diesem Amerikaner, was auch sehr inspirierend war, der mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Und dann sind diese drei Sachen zusammengekommen. Ich habe Max angeschaut und meinte, hey Max, lass uns doch eine Radtour machen. Lass uns doch auch was Verrücktes machen. Und wir machen das für einen guten Zweck. Und in dem Moment braucht man dann eben so gute Freunde wie Max, der dann anguckt und sagt, ja, alles klar, wohin? Und so sind wir dann nach Peking gefahren. Und als, um auf deine Frage zurückzukommen, hat dieser Moment, also der Anfang dieser ganzen Idee hat bei der Schule angefangen, er hat nicht bei der Radtour angefangen, er hat nicht bei der Reise angefangen, dementsprechend war das Ziel, was wir vor Augen hatten, das Ziel, was wir im Kopf hatten, das Ziel, an dem wir uns orientiert haben, wenn irgendwie es mal kalt wurde, wenn es mal Gegenwind gab, wenn wir irgendwo im Zelt gefroren haben in der Türkei, war immer, hey, wir fahren hier und wir bauen damit eine Schule und es sind super viele Menschen, die unsere Reise live verfolgen über Social Media, die davon super inspiriert sind und ihre eigenen kleinen Dinge ändern und starten und umsetzen. Und das war eigentlich immer das, was uns Motivation gegeben hat, ja.
Die Menschen haben Geld gespendet, ihr hattet ein Ziel, 50.000 Euro zu sammeln. Am Ende wurden es sogar zwei Schulen, die gebaut wurden. Und das alles sieht man jetzt tatsächlich in einer Doku, die heißt Biking Borders bei Netflix. Zum einen geht's da darum, dass man reale Ländergrenzen hat, aber es ging euch auch darum, da eure inneren Grenzen zu überschreiten. Deswegen Biking Borders, oder?
Genau, also es geht im Endeffekt um, dieser Name vereint relativ viele Dinge. Also es geht halt darum, unsere inneren Grenzen zu überschreiten, so wie du es gerade so schön gesagt hast. Es geht aber auch darum, eben diese Grenzen zu überfahren, also wirklich eben durch 19 Länder zu fahren. Aber dann auch, um irgendwie aufzuzeigen, und ich glaube, das hat der Film tatsächlich ganz gut geschafft, dass halt eigentlich nicht Landesgrenzen, die uns umgeben, bestimmen sollten, was für Privilegien wir haben und welche nicht. Und vor allem auch, dass Landesgrenzen auch nicht ausmachen, wie ein Mensch ist, wie die Einwohner dort sind und nicht. Also wir haben ja vor der Reise zum Beispiel nur Gegenwind gekriegt, nur Leute getroffen, die uns davon abgeraten haben, durch den Iran zu fahren. Und natürlich ist es ein konfliktreiches Land, aber man kann natürlich trotzdem oder sollte zwischen Land und Leute unterscheiden. Ja. Und genau das beinhaltet dieser Name eigentlich auch, ja.
Ihr seid ja durch über 20 Länder gereist. Tschechien, Türkei, Kirgisistan, Albanien, Turkmenistan und. Und eins fandet ihr am schönsten, hast du gerade auch schon erzählt, Iran. Was waren denn die schönsten Momente in diesem Land?
Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass Iran das allerschönste war. Es war definitiv das eindrucksvollste und es war vor allem das schönste im Hinblick auf von dem, was man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat, was man hier so hört, was man kennt und das, was dann Realität ist, also die Diskrepanz dazwischen. Das war einfach sehr überraschend und sehr, sehr schön und die schönsten Momente, also es ist schwierig, das anhand von einzelnen Momenten zu sagen, aber wir waren insgesamt 2 Monate da, wir waren 65 Tage im Iran oder 66 Tage und wir haben 3 oder 4 Mal im Hotel geschlafen oder in der Unterkunft und sonst wurden wir immer eingeladen, egal wo wir waren, egal ob es ein Dorf war, eine Stadt war, egal welches Wetter, egal wie spät, wir wurden überall eingeladen, die Leute haben sozusagen ihr Leben und ihr Essen und ihre Unterkunft.
Aber wie war das genau vor Ort? Also ich stelle mir vor, ihr seid jetzt irgendwie auf der Straße und sucht nach einem Hotel und dann kommt jemand Fremdes zu euch und sagt, hey, möchtest du bei mir übernachten?
Ja, genau. Also im Endeffekt war es genau so. Also man hält irgendwo an und die Leute kommen auf einen zu und sind neugierig und fangen an, also man spricht ja auch keine gemeinsame Sprache, also die sprechen kein Englisch, wir sprechen kein Farsi, das heißt, man unterhält sich mit Hand und mit Fuß und manchmal mit Google Translator, wenn die Verbindung es erlaubt. Und man steht da irgendwo in der Wüste in so einem kleinen Ort und möchte sich eigentlich nur ein Wasser kaufen in so einem ganz kleinen Supermarkt, den es dann da vielleicht gibt. Und dann kommen die Leute zu einem und bringen eine Decke mit und sagen, setz dich darauf. Und dann fährt der eine mit dem Motorrad nochmal schnell nach Hause und bringt Mittagessen mit in irgendwie Tupperdosen und möchte dann von uns erfahren, warum wir hier sind. Und jeder, also die Dynamik ist anders. Hier haben wir das Gefühl, dass wir sehr, sehr dankbar sind, wenn wir irgendwo eingeladen werden. Und da ist es auch, natürlich sind wir dankbar dafür, aber die Dynamik ist da so, dass die Menschen dankbar sind, wenn sie einen einladen dürfen. Und das hat man da immer wieder erfahren.
Viele haben euch davor gesagt, fahr dort bloß nicht hin. Was sagst du denn diesen Menschen heute, nachdem du da warst?
Also, es ist natürlich ein Land, was im politischen Kontext und was einfach sehr schwierig ist und was, wo auch viele Sachen einfach komplett falsch laufen. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Menschen, die da wohnen und die Leute, denen man dort begegnet, dass man das ja nicht gleichsetzen kann mit dem, was auf einer politischen Ebene in diesem Land passiert. Und deshalb sage ich, also das, was ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich kann ja nur davon sprechen, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. Und das war wunderschön. Und das war, wie es auch in dem Film gezeigt ist, die Leute haben uns förmlich darum gebeten, hier zu erzählen, wie sie sind, wie das Land ist und wie unsere Erfahrungen da waren. Und das war auch so ein bisschen unser Auftrag dann mit dem Film. Also einfach das zu zeigen, nicht verschönert, nicht verschlimmert, nicht extrem, also nicht in Extreme gezogen, sondern einfach nur wahrheitsgetreu genau so zu zeigen, wie wir es erlebt haben. Und genauso würde ich es denen auch erzählen, ja.
Ihr seid ja dann 9 Monate gefahren, 15.000 Kilometer. Wie war denn dieser Moment, als ihr dann in Peking angekommen seid?
Lustigerweise gar nicht so besonders. Also, wie gesagt, du hast ja ganz am Anfang gesagt, was so das Ziel war. Peking war nie so richtig das Ziel. Peking war mehr so ein, war einfach so ein Mittel zum Zweck, wir wollen so weit wegfahren, wie es auf dem Landweg möglich ist. Und das war dann halt Peking. Und für uns natürlich war es besonderer als jetzt irgendwo so ein Etappenziel. Aber es war jetzt nicht so, okay, jetzt haben wir es erreicht und jetzt ist das Ziel da, sondern wir haben uns dann eigentlich, wir waren ich glaube, 3-4 Tage da, haben das gefeiert, dass wir angekommen sind, dass es nichts passiert ist, dass das alles so toll funktioniert hat und sind von da ja dann direkt nach Guatemala geflogen und haben die Schule besucht, die schon gebaut wurde und haben die andere Schule, die gebaut werden wird, sozusagen auch noch mit eingeweiht, die Eröffnungszeremonie mitgemacht. Und das war dann viel besonderer, ja.
Hattest du Angst vor der Ankunft, dass alles jetzt vorbei ist sozusagen?
Nee, nicht so richtig. Also es war ja dann, ich beschreibe das in dem Buch, was ich geschrieben habe, relativ ausführlich, dass bevor wir losgefahren sind, ist es ja so, wie es ganz, ganz vielen Schulabsolventen, Studienabsolventen geht, die dann sozusagen eine Entscheidung treffen müssen und sich nicht genau entscheiden, was jetzt das Richtige ist, in welche Richtung sie gehen wollen, dass sie dann vor so einer Leere stehen und nicht genau wissen, wie jetzt die Struktur der nächsten Zeit ist, dass sie nicht ganz genau sozusagen wissen, was als nächstes kommt und in welche Richtung es für sie geht. Und das kannte ich und dieses Gefühl war mir sozusagen sehr, sehr bekannt vor der Reise, weil ich da natürlich in einer ähnlichen Situation war. Ich war kurz vor Ende des Studiums und bevor wir uns zu dieser Reise entschlossen haben, wusste ich nicht so genau, in welche Richtung es geht und war mit all diesen Ängsten und Sorgen, die, glaube ich, immer mehr werden in diesen Situationen in unserer Generation einfach, das war mir sehr bekannt. Und dann aber hat man ja durch diese Reise irgendwie, habe ich so ein Urvertrauen darin bekommen, dass es schon alles so kommt, wie es kommen soll. Und dann waren wir am Ende, als wir in Peking ankommen, war es ja eigentlich dann die gleiche Situation. Es war so, wir sind da, wir haben das jetzt alles hinter uns gebracht, wenn man das so sagen kann. Es war alles wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig schön, wahnsinnig eindrucksvoll. Und was als nächstes kommt, weiß ich aber wieder nicht. Und das war eigentlich 1:1 dieselbe Situation, wo man nicht genau weiß, was das Leben für einen bereithält, was als nächstes kommt, in welche Richtung man sich entwickelt, dass man so ein bisschen Zukunftsangst hat. Aber ich konnte damit viel besser umgehen und kann das auch jetzt immer wieder einfach ganz gut übertragen, weil diese Reise einen ganz, ganz viel gelehrt hat. Und genau, das habe ich halt alles irgendwie dann ja auch probiert, runterzuschreiben.
Mhm. Ja. Mit all deinen Erfahrungen durch dieses Abenteuer hat sich ja auch deine Sicht auf die Welt und auf das Leben geändert. Was war denn für dich die wichtigste Lektion?
Es fällt mir immer relativ schwer, eine Lektion rauszupicken. Ich glaube, wenn ich sozusagen runterbrechen müsste, dann sitzt man ja viel auf dem Fahrrad und hat einfach Zeit nachzudenken. Und man hat Zeit, sich über Sachen Gedanken zu machen, die sonst im Alltag in unserer sehr schnelllebigen Welt mit vielen möglichen Ablenkungen und man hat immer das Handy in der Hosentasche und man hat immer irgendwie AirPods in den Ohren, sonst eigentlich nicht so wirklich die Zeit dafür da ist. Und ich glaube, das Wichtigste, weil diese Fragen, die bleiben ja, also Fragen, die wir alle teilen, und ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht unbedingt, da eine richtige Antwort drauf zu finden.
Welche Frage zum Beispiel?
Ja, sowas wie, ist das das Richtige, was ich mache? Und ich glaube, ganz viele Leute fragen sich, wie finde ich meine Leidenschaft? Wie finde ich heraus, in was ich gut bin? Ist das wirklich das Richtige? Ich glaube, eben diese Selbstfindungsfragen sind immer mehr. Und ich glaube, das hängt alles ein bisschen damit zusammen, dass wir eben uns nicht so wirklich die Zeit nehmen, einfach mal die Dinge herauszufinden und zu erfahren, sondern wir gucken dann halt irgendwie nach rechts und nach links und denken so, ach nee, wenn ich jetzt irgendwie nochmal auf eine Reise gehe, dann sind alle anderen schon ein Jahr weiter und haben dann schon den Master fertig. Und ich glaube, so dieses immer schneller sein wollen und sich dafür keine Zeit zu nehmen, das herauszufinden, zu ganz vielen Fragen führt, wozu man dann eigentlich immer keine Zeit hat, die zu beantworten. Und ich glaube aber gar nicht, dass es um die Antwort geht, sondern einfach, dass man sich eben die Zeit nimmt, über diese Fragen nachzudenken. Und ich glaube, dass die Antwort sich sowieso ändert. Und das war halt das erste Mal in meinem Leben, dass man einfach, weil man sitzt 9 Monate auf dem Sattel, man hat nichts zu tun, man hat keine Ablenkung. Und das macht natürlich was mit einem. Und ich glaube, das ist so das größte Learning, dass ich jetzt diese, ohne jetzt irgendwie ein besorgniserregendes Gefühl oder so, diese Fragen einfach so nehmen kann, ohne da irgendwie den Drang zu haben, unbedingt eine Antwort zu finden.
Aber nicht jeder hat ja die Zeit. Wie findet man jetzt eine Zeit, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Fahrradtour macht?
Ich glaube nicht, dass man dafür irgendwie um die Welt fahren muss mit dem Fahrrad. Ich meine, ich habe jetzt ja auch wirklich die letzten anderthalb Jahre lang, ich mache ja auch einen Podcast und spreche ja da mit den unterschiedlichsten Menschen aus Musik, aus irgendwie Unternehmertum, aus Kunst, aus Sport und spreche mit denen über diese Fragen und merke, dass es tatsächlich eigentlich so sehr universell ist, diese Gedanken, die wir haben und dass keiner von denen mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist, aber dass es auch Leute gibt, die da genauso viel drüber nachdenken oder sich genauso viel Gedanken dazu gemacht haben und dass es da ganz unterschiedliche natürlich Methoden gibt. Also ich glaube, dass man einfach im Alltag sich auch da so kleine Timeslots nehmen kann, ob man einfach mal nichts tut, ob man, keine Ahnung, meditiert, Sport macht. Ich glaube, da gibt es keine Lösung, die auf alle zutrifft.
Einfach bewusst Zeit nehmen, bewusst drüber nachdenken.
Genau, da bin ich auch auf jeden Fall nicht der, der das sozusagen sagen kann. Ich kann ja nur sagen, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe und wie es mir was gebracht hat.
Genau, und nach der Reise hast du reflektiert deine 12 wichtigsten Lektionen für ein richtig gutes Leben zusammengefasst. So heißt auch dein Buch Lektionen für ein richtig gutes Leben. Und du schreibst auch, wer Veränderung will, muss seine Komfortzone verlassen. Das ist natürlich super einfach gesagt, aber sehr schwer getan für viele Menschen. So einfach ist es ja nicht.
Also so einfach ist es nicht. Klar, ich glaube, es ist aber auch eine Übungssache. Also ich glaube, man muss jetzt, wie gesagt, nicht direkt auf ein Fahrrad steigen und um die Welt fahren. Und das war ja auch übrigens nicht bei mir so, sondern ich habe auch vorher schon im Kleineren sozusagen dieses Training gehabt, irgendwie Sachen zu tun, die vielleicht im ersten Schritt mir so ein bisschen ein mulmiges Gefühl machen. Alleine reisen, irgendwo mal in Thailand in so ein Schweigekloster gehen, all solche Sachen mal gemacht, irgendwie ein Unternehmen gegründet, auch auf kleinerer Ebene, also viele unterschiedliche Dinge probiert, die man sich vielleicht nicht so richtig zutraut, die man dann aber einfach mal macht. Und das ist so eine Übungssache, glaube ich. Und ich glaube, weil das auch immer eine Frage ist, wie man sozusagen das üben kann. Ich glaube, dass man die Sachen einfach nur schnell machen muss. Mhm. Und das, ich meine, ich habe das ja auch. Das ist ja nicht weg, nur dadurch, dass wir jetzt einmal auf dem Fahrrad saßen. Ja. Ich habe das ja immer noch bei verschiedensten Situationen. Und traue mich ja auch ganz viele Sachen dann im Endeffekt nicht. Aber es ist gut und es ist irgendwie, habe dann eine gute Art, damit umzugehen, indem ich einfach probiere, wenn ich so einen Gedanken habe und irgendwas, was mich inspiriert, eine Idee, was ich machen möchte, dass ich einfach schnell anfange. Weil ich glaube, umso länger man wartet, umso größer wird ja eigentlich nur der Zweifel, weil man mehr Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was alles schiefgehen könnte.
Aber ich frage mich gerade, also dieser Spruch, wer Veränderung will, muss seine Komfortzone zum Beispiel verlassen. Ist dieser Spruch nicht aus einer sehr privilegierten Perspektive gesagt? Also es gibt ja Menschen, die können nicht viel verändern, weil sie zum Beispiel eine 5-köpfige Familie ernähren müssen, dabei gerade vielleicht durch Corona sogar ihre Jobs verloren haben. Die Lektion richtet sich schon eher an Menschen, die alles haben und damit zufrieden sind, aber irgendwie sich dadurch langweilen, oder?
Also ich meine, das ist jetzt natürlich auch sehr herausgegriffen. Wer Veränderung will, muss seine Komfortzone verlassen. Ich beschreibe das ja auch noch sehr detailliert, dass man im Endeffekt unterscheiden muss zwischen Dingen, wie du es gerade genau richtig gesagt hast, die man verändern kann und die man nicht verändern kann, wo man Einfluss nehmen kann und wo man keinen Einfluss nehmen kann. Und das ist ja eine uralte Weisheit, kommt aus dem Stoismus, wenn man sich so die ersten Philosophen anguckt, um Platon und so herum, die haben auch schon gesagt, so konzentriere dich auf die Dinge, die du verändern kannst, investiere da deine Energie und die Sachen, die du nicht verändern kannst, wenn dir da die Hände gebunden sind, durch Verantwortung, durch einfach, wie du es gerade gesagt hast, eine vierköpfige Familie ernähren musst. Das ist natürlich so, na klar ist das so und dann muss man eben, oder dann so, ist es gut getan, wenn man dann sagt, okay, das ist außerhalb von, jetzt sagen wir, meine Kontrolle, things I can control und die nimmt man dann an und probiert eben nicht, sie zu verändern, weil das kann man dann eben nicht und sonst hat man einfach nur dauernd dieses unzufriedene Gefühl und da hast du definitiv recht und so beschreibe ich das auch in dem Kapitel, ja.
Vor der Reise, da warst du ja teilweise rastlos, hast du ja erzählt. Du hattest das Bedürfnis, irgendwas zu tun, zu bewegen. Andererseits warst du ein bisschen gelangweilt. Wie entspannt bist du heute in deinem Alltag?
Das ist eine gute Frage. Das ändert sich natürlich auch. Das ändert sich natürlich auch von Tag zu Tag. Ich glaube, generell bin ich eher der Mensch, der sich zu viel Druck macht, der zu viel sozusagen in zu kurzer Zeit möchte. Und natürlich kann das auch rückblickend oft gut sein, weil man sonst vielleicht viele Sachen auch nicht so hinbekommen hätte, wie man sie hinbekommen hat. Gleichzeitig bin ich jetzt aber auch, fällt es mir schwieriger, einfach mal Pause zu machen, nichts zu tun. Das ist absolut so. Also diese Rastlosigkeit, die hat sich jetzt nicht unbedingt gelegt. Und ich sehe das aber auch gar nicht nur negativ. Trotzdem ist es so, dass durch diese Reise ich viel mehr gelernt habe, mit Disziplin auch Pausen zu machen. Also einfach sich dazu zu entscheiden und halt voll zu entscheiden, jetzt einfach mal nichts zu tun. Und dann auch wirklich in dem Moment zu sein und wirklich nichts zu tun. Nicht da zu liegen und die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, ich könnte jetzt auch meine Mails machen und ich könnte jetzt auch noch den Call machen. Sondern einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier. Und dann mit dieser Entscheidung ist man dann auch wirklich da. Also im Endeffekt bricht sich das ja immer darauf runter, dass wenn man im Hinterkopf hat, man müsste noch was machen. Oder andersrum, man arbeitet an etwas und hat im Hinterkopf, ich müsste jetzt eigentlich mal eine Pause machen. Erst dann kommt ja dieser Moment, wo man sozusagen hinterfragt, was man gerade tut. Und darin bin ich besser geworden.
Und du hast auch auf deiner Reise Mut zur Veränderung gelernt. Was war denn da der Wendepunkt?
Der Wendepunkt war im Endeffekt eigentlich präsent. Also er war losfahren, natürlich im ersten Schritt. Er war aber auch, und das muss man einfach bildlich so beschreiben, wenn man kein großer Fan vom Fahrradfahren ist und man wacht irgendwo morgens auf und es ist einfach oft auch nicht schön gewesen, in so einem Zelt aufzuwachen, was von innen irgendwo klammfeucht ist und draußen erwarten einen nicht so die schönsten Temperaturen und man braucht schon alleine 2 bis 2,5 Stunden, um das Zelt abzubauen, sich anzuziehen, die ganzen Sachen zusammenzupacken, um dann wieder loszufahren und wieder 80 Kilometer Fahrrad zu fahren. Und das sozusagen Tag für Tag für Tag, dann macht das vor allem eine Sache und das macht sozusagen, dass man so disziplinierter wird. Und das meine ich jetzt, das klingt immer erst sehr negativ, aber das heißt eigentlich, dass man halt vor allem in den Momenten, wo man jetzt nicht so motiviert ist, das trotzdem macht, weil man weiß, dass man das eigentlich wirklich will. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sozusagen darüber spricht, wie man Veränderungen herbeiführen kann, weil Veränderung ist, glaube ich, immer ein bisschen unangenehm.
Und, ja, klar. Man muss, weil man aus dem Gewohnten dann immer auch rauskommt.
Ja, voll. Mhm. Also zu 100%. Und das hat diese Reise, glaube ich, Max und mir ganz gut gezeigt.
Kannst du vielleicht mit deinem Wissen jetzt aktuell auch schon über Persönlichkeitsentwicklungen, du hast ja viel nachgedacht, was man verändern kann, wie man Entscheidungen im Leben trifft. Kannst du vielleicht jetzt schon sagen, wo du dich in 10 Jahren siehst?
Nein. Nein.
Das willst du wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Nee, möchte ich auch nicht. Ja. Nee. Ich glaube, das ist auch in der. Also, wenn man sich einfach mal vorstellt, wenn ich mir vorstelle oder wenn du jetzt dir vorstellst, so, was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat an unserer Gesellschaft, an den, wie wir unseren Alltag gestalten, an was für technische Geräte wir benutzen. Und das denkt man jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft.
Ja.
Und dann die Geschwindigkeit der Entwicklung, die ist ja nicht einfach von der Zukunft in die Gegenwart übertragbar und 10 Jahre in die Zukunft gedacht, sondern die wird ja schneller, weil ganz viel Grundlagentechnologie geschaffen wird. Das heißt, es wird immer noch schneller gehen. Und dann sozusagen jetzt zu sagen, was in 10 Jahren ist, ich glaube, das ist auch kein guter Ratschlag, glaube ich, würde ich keinem geben.
Ja. 2 Fragen bzw. 2 Tipps für uns noch gerne zum Schluss, am besten kurz zusammengefasst. Erstens, wie finde ich denn heraus, was mich glücklich macht bei so vielen Möglichkeiten, wie wir haben?
Ganz viel ausprobieren. Also ich glaube, ich habe da neulich mit Richard David Precht im Podcast drüber gesprochen und er meinte auch, dass ganz viel halt in unserem Unterbewusstsein verborgen ist und dass wir nicht einfach nur reinhören können und irgendeine Stimme sagt uns, das ist es, sondern man muss halt es ausprobieren und dadurch zeigt einem dann sozusagen im Unterbewusstsein, wo da vielleicht irgendwie so eine kleine Flamme kommt und was einen dann fesselt. Also einfach sehr, sehr viel ausprobieren und sich die Zeit nehmen dafür.
Ja, und zweitens, vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, wie starte ich?
Schnell und klein. Also ich glaube, das sofort, auch und ja. in die Falle tappe ich auch, dass man immer denkt, man muss sozusagen, wenn man jetzt das nächste Facebook gründen oder die nächste Riesenradtour machen oder so, sondern es muss ja gar nicht sein. Man kann ja auch einfach kleiner anfangen und sich dann Step für Step weiterarbeiten. Ich glaube, das sind so 2 Punkte, die wichtig sind.
Und was macht dich heute an diesem Tag glücklich?
Heute macht mich glücklich, dass ich gleich ein gutes Mittagessen mit meiner Freundin zusammen genießen darf. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich vor allem auch nicht gefrühstückt habe.
Die kleinen Dinge des Lebens.
Ja, voll.
Dann wünsche ich euch schon mal einen guten Appetit. Genießt das,
ja,
Essen.
Danke dir.
Nuno Konopka war heute mein Gast. Wir haben über die wohl bisher wichtigste Reise seines Lebens gesprochen. Und einige andere werden bestimmt auch noch dazukommen. Und wir haben einige Lebenslektionen mitgenommen. Vielen Dank fürs Gespräch, Nuno.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.